Halleluja. Das Thema ist angekündigt, es geht um sexuelle Reinheit. Jetzt habe ich ein Riesenproblem und das ist das typische Predigerproblem, Zeit. Wir haben normalerweise da über diese Sache Seminare gemacht von mehreren Stunden. Einmal ein Jugendseminar, was, weiß nicht genau, 6 oder mehr Stunden hatte. Das kann man übrigens auch kostenlos sich im Internet runterladen, will ich jetzt schon mal sagen, bei unserer auf der Website der Gemeinde von Zwickau. Das steht dann auch in den Notizen drin, die ich ja auch anbiete. So, lass uns hineingehen. Wir haben schon gesprochen darüber, dass ein wesentliches Merkmal der Endzeit ist Verführung. Und es gibt nicht nur Verführung zu seltsamen, komischen Lehren, sondern es gibt auch eine Verführung zu einem verkehrten, selbstsüchtigen, weltlichen Lebensstil. Jesus sagt, dass in den letzten Tagen die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird. Das heißt, die Haltung, ach, was geht mich die Ordnung Gottes an, das wird immer mehr zunehmen und Menschen werden immer mehr nach ihrer eigenen Art und nach ihren eigenen Vorstellungen leben. Und das bezieht sich auch sehr stark auf diesen Bereich von Sexualität. Wenn du in Offenbarung liest, wie dort das Leben beschrieben wird, wir gehen einmal zur Offenbarung, Kapitel 11, sorry, 9. Dort wird gesprochen von Menschen, die nicht Buße taten, Vers 20, von den Werken ihrer Hände nicht mehr anzubeten, die Dämonen. Dämonenanbetung wird normal werden. Das, was wir jetzt sehen durch diese ganze esoterisch-okkulte Welle, das ist erst ein kleiner Anfang gemessen an dem, was kommen wird. Dämonenanbetung wird gang und gäbe sein. Dann Vers 21, sie taten nicht Buße von ihren Mordtaten, von ihren Zaubereien, noch von ihrer Unzucht, noch von ihren Diebstählen. So wird das Leben beschrieben der Menschen ohne Gott in den letzten Tagen. Mord, Zauberei, Unzucht und Diebstahl. Das ist, was Jesus vorhergesagt hat. Und wir haben die Aufgabe, uns rufen und wecken und motivieren zu lassen vom Herrn und auf unser Herz Acht zu geben. Hört einmal auf Lukas 21. Dort sagt Jesus in Bezug auf diese Endzeitgefahr, hütet euch, Vers 34, hütet euch aber, dass eure Herzen nicht etwa beschwert werden durch Völlerei und Trunkenheit und Lebenssorgen. Diese Aufzählung ist nicht vollständig, sie gibt nur eine Richtung und wir könnten sagen, fleischlicher, weltlicher Lebensstil. Völlerei, Trunkenheit, Lebenssorgen und jener Tag plötzlich über euch hereinbricht wie ein Fallstrick. Wer diesen Lebensstil wählt, kann die Zeichen der Zeit nicht deuten, er kann nicht wachen, er wird weggespült werden von irgendwelchen Kräften und Gefühlen und Strömungen und er wird diese Herzensbeziehung zum Herrn nicht behalten können. Das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Ich erinnere euch an das Gleichnis vom Herzen, das Jesus gegeben hat mit den 4 verschiedenen Ackerböden. Und Typ Nummer 3, Dornen und Disteln. Und was ist das? Das steht für Vergnügungen des Lebens, das steht für Betrug des Reichtums und für all diese Dinge, die wir unter dem Begriff Welt zusammenfassen. Und diese Dinge, wenn wir unser Herz nicht bewahren, kommen in unser Herz und wir verlieren unsere Sehnsucht nach Gott. Wir verlieren unseren Hunger, wir verlieren unseren Eifer, gerade und kompromisslos ihm nachzufolgen. Wenn wir unser Herz nicht bewahren, wenn wir diese Dinge hineinlassen, dann nehmen wir in unserem Glaubensleben Schaden, auch wenn wir weiter zu Gottesdiensten gehen. Aber die innere Verbindung wird immer loser und loser und zum Schluss ist es nur noch ein formales Absitzen oder Durchgehen von Ritualen, aber nicht mehr eine Liebesbeziehung, wo Gott uns alles ist. Und wir müssen unser Herz bewahren. Paulus spricht über diese Zeit der Verführung. Lass uns zu 2. Timotheus Kapitel 3 gehen. Und dort gleich die ersten Verse. Dies wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein. Und jetzt wird das aufgeschlüsselt und wird näher erklärt, was das bedeutet. Geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott, die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. Das ist eine vom Heiliggeist eingegebene Beschreibung der christlichen Szene in der Endzeit. Jedenfalls derer, die nicht zur Braut sich gesellen und die den Weg der Braut gehen, sondern die einfach irgendwie ihren eigenen Weg gehen. Und ein Wort möchte ich hier jetzt heute in diesem Zusammenhang hervorheben, und das ist das Wort, was hier heißt unenthaltsam. Und es bedeutet haltlos, ohne Selbstkontrolle, ohne Selbstbeherrschung, unbeherrscht, zügellos, ohne inneren Halt. Das ist das Merkmal von Menschen, die einen fleischlichen Lebensstil leben, die nicht sich nach den Ordnungen Gottes ausrichten und deswegen auch nicht die Kraft Gottes suchen und empfangen, um ein Gott wohlgefälliges Leben zu leben. Sondern diese Menschen sind achtlos, diese Menschen sind von sich selber überzeugt und sie werfen Ratschlag und Ermahnung hinter sich und sagen, ach, wir wissen schon, und Gott ist gut und Gott ist mit uns und so weiter. Und das Wort Gottes sagt sie weiter unten dann in Vers 6 am Ende, sie werden getrieben von mancherlei Begierden. Sie haben die äußere Form eines Glaubens, aber sie verleugnen die Kraft Gottes. Das heißt, sie glauben nicht und sie suchen nicht und sie haben nicht die Kraft Gottes, die hilft, im Sieg zu leben, die hilft, im Geist zu bleiben, die hilft, das Fleisch in Unterordnung zu halten und im Sieg über die Ansprüche des Fleisches zu leben. Das ist eine Beschreibung der letzten Tage von vielen, vielen Gläubigen. Und wir wollen mit Gott gehen, wir wollen in seinem Frieden sein, wir wollen bewahrt werden, wir wollen seinen Segen haben, wir wollen ihm gefallen. Und deswegen müssen wir Acht haben auf unseren Lebensstil, wir müssen Acht haben auf unsere Gesinnung und wir brauchen eine klare Ausrichtung in Bezug auf die Ordnung Gottes in unserem Leben. Diese Menschen hier, weil sie der Wahrheit widerstehen, es heißt, sie sind unbewehrt oder verdorben in der Gesinnung. Verdorben in der Gesinnung. Ihr Denken ist verkehrt. Und das ist mir so wichtig, dass wir das verstehen, wenn wir über reines Leben, auch über sexuelle Reinheit sprechen. Alles beginnt im Kopf. Alles beginnt im Kopf. Wenn deine Gedanken in Übereinstimmung mit Gottes Gedanken kommen, wird Kraft kommen, dass du deine Fantasie in Ordnung bringen kannst. Und wenn deine Gedanken, deine Fantasie und deine Sprache in der Ordnung Gottes sind, wird die Kraft des Heiligen Geistes dich befähigen, nach dem, was du erkannt hast und was du als richtig verstanden hast und dem du dich hingegeben hast, die Kraft des Heiligen Geistes wird dich befähigen, danach zu handeln. Niemand kann Sieg haben, niemand kann herrschen im Leben ohne Unterordnung unter Gott. Das ist nicht möglich. Wir unterordnen uns Gott und wir lassen ihn Gott sein und wir erlauben ihm, dass seine Werte uns bestimmen. So alles beginnt mit Denken. Und da müssen wir Acht haben, dass wir eine klare Sicht haben von den Ordnungen Gottes und wir holen unser Verständnis von Reinheit, von sexueller Reinheit. Wir holen das nicht aus der Umgebung, nicht aus der Kultur, nicht von anderen Menschen. Wir holen das aus dem Worte Gottes. Und wir sehen diesen Trend, der seit vielen Jahren schon im Gange ist und der immer massiver und immer brutaler wird, wie unsere Gesellschaft immer mehr sexualisiert wird, wie alles immer mehr angefüllt wird mit Dingen, die noch vor 20, vor 30 Jahren undenkbar gewesen wären. die Fernsehprogramme, die Medien, die Zeitschriften, alles ist voll und sie dröhnen die Menschen voll mit einer Sprache. Also sexuelle Wünsche hemmungslos auszuleben, das ist Freiheit, das ist gesund, das ist normal, das gehört zum Leben dazu. Und wir müssen klar sein, wir holen unsere Werte aus dem Wort Gottes. Wir haben es nicht mit einem verstaubten alten Buch zu tun, was heute nicht mehr aktuell ist, sondern, wie ich das dann in einem Morgen gesagt habe, es ist das Wort Gottes. Und Gott weiß, dass nur in seinen Ordnungen seine Segnungen zu finden sind. Nur in seinen Ordnungen. Und die ganze Motivation, warum er klare Anweisungen in diesem Bereich gibt, und viele sind so verwirrt, und die sagen, ja, zeig mir das in der Bibel, wo steht das in der Bibel, dass ich mit meiner Freundin nicht schlafen kann? Weil sie gar nicht das Wort Gottes mehr kennen, weil sie überhaupt nicht studieren, was dort geschrieben steht. Aber wir nehmen das Wort Gottes ernst und es ist wichtig, dass wir hinter den Geboten die Güte Gottes sehen. Wenn wir unser Denken nicht erneuern und sagen, Gott ist irgendwie lustfeindlich, Gott ist nicht mehr modern, Gott ist irgendwie gegen das Leben und gegen Genuss und er gibt mir harte, schwere Gebote, um das Leben mir ganz sauer zu machen. In dieser Haltung des Misstrauens und der Anklage wird uns keine Gnade gegeben werden. Es ist so wichtig, dass wir die Güte Gottes hinter seinen Ordnungen sehen. Dass wir sehen, er gibt Gebote, weil er weiß, wie das Leben funktioniert. Du bist 30, 40, 50 oder 70 Jahre auf diesem Planeten. Gott ist schon ein bisschen vor dir da gewesen und er weiß mehr über das Leben als du selbst. Glaub es mir. Er weiß mehr über das Leben als du selbst. Und er weiß, was dich zerstört und er weiß, was dir hilft. Und es braucht ein Herz, in dem kein Misstrauen ist gegenüber Gott. Und viele Menschen hören die Gebote Gottes, aber haben niemals sich entschieden, an die Güte Gottes zu glauben. Und dann sind die Gebote ein Gefängnis und eine Beraubung und eine Einengung. Und die Rebellion ist vorprogrammiert. So ist es wichtig, durch das Wort Gottes, durch den Heiligen Geist, die Güte Gottes zu sehen hinter seinen Ordnungen. Das ist so unverzichtbar. Wer die Güte Gottes nicht sieht, wird sich sehen als kleines, ungerecht behandeltes Menschlein. Und Gott bürdet mir solche Lasten auf, die ich nicht tragen kann. Und die Ordnungen Gottes sind ganz einfach und sie sind ganz klar. Und er möchte, dass wir diese Ordnungen studieren und dass wir sie kennen und dass wir darin leben. So alles beginnt darin, dass wir nicht mehr der Wahrheit widerstehen, wie diese Leute von 2. Timotheus 3, dass wir nicht verdorben sind in unserer Gesinnung, sondern dass wir unsere Gesinnung prägen lassen und dass wir unser Denken reinigen lassen. Lass uns beginnen, indem wir anschauen, einfach im Wort Gottes, biblische Warnungen vor der Gefahr der unreinen Lust. 1. Timotheus 6, Vers 2. Dort ist von unvernünftigen und schädlichen Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Begierden, schädliche, unvernünftige Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Und vorne weiter im selben Brief, Timotheus Kapitel 1, dort wird von dem guten Gewissen gesprochen, welches etliche von sich gestoßen haben und am Glauben Schiffbruch gelitten haben. Es gibt eigentlich nur 3, 4, meinetwegen 5 Bereiche, wo Menschen angegriffen und verführt werden und wo sie Schiffbruch leiden. Das ist der ganze Bereich Stolz, Ehre, Ansehen, Macht, Betrug des Reichtums, Materialismus und dann unreine sexuelle Lust. Das sind diese 4, 5 Bereiche, in denen Menschen angegriffen werden und versucht werden und weggezogen werden von einer klaren Nachfolge Christi gegenüber. Und Junge Leute haben kein Geld. Macht haben sie auch noch nicht kennengelernt. Nummer eins für junge Leute ist sexuelle Verführung. Nummer eins. Wir haben viele, viele Events gehabt mit jungen Leuten. Wir haben gesehen, wie in Macht der Heilige Geist gekommen ist auf junge Leute. Die wurden von Gott selbst, von Sünde überführt. Wir haben Versammlungen erlebt, die wurden vom Heiligen Geist uns vollständig aus der Hand genommen. Wir standen als Leiter da und die jungen Leute haben alleine einfach die Regie übernommen. Sie gingen ans Mikrofon und haben Sünde bekannt, einer nach dem anderen. Und sie haben geweint, sind zusammengebrochen. Wir standen und sagten, meine Güte, was geht hier los? Und nicht irgendwie harmlose Dinge, ich habe meinen Lehrer geärgert oder irgendwie sowas. Sondern sie haben dort sich gedemütigt und haben Sünde bekannt und auch sehr viel Dinge in diesem sexuellen Bereich. Und sie waren zerbrochen und man musste sie so aufheben und trösten und für sie beten und sagen, okay, aber jetzt wirst du mit Gott gehen und Gott wird dir helfen und du wirst in Reinheit leben. Das war so ein tiefes Werk des Heiligen Geistes, völlig überraschend für uns. Weil ein paar heiße Teenies die ganze Nacht durchgebetet haben. Die ganze Nacht haben sie gebetet. Und dann am nächsten Morgen in der Morgenversammlung, der Heilige Geist kam und es ging bis in den späten Nachmittag hinein. Nonstop. Und ich habe gesehen, wie der Heilige Geist den Finger auf diese Dinge legt, wie der Heilige Geist Menschen dazu bringt, einfach sich loszusagen von der Sünde und sich hinzugeben einem neuen Lebensstil der Reinheit. Und wir haben gesehen, wie einige von denen, die so berührt, so überführt und so zerbrochen waren, innerhalb von wenigen Monaten zurückgefallen sind in die alten Geschichten. Überführt sein, berührt sein, konfrontiert werden von Gott und eine Entscheidung treffen, ist eine wichtige, gute Sache. Aber wichtiger als eine Entscheidung an einem Tag, in einem Moment, an einem Abend ist, was tue ich danach mit meinem Leben? Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten, sagt Paulus. Und wenn du Freunde hast, wenn du einen Bekanntenkreis hast, die in Unreinheit leben, die eine unreine Sprache sprechen, für die es normal ist, Witze zu machen über sexuelle Dinge, für die es normal ist, sich sexuell zu betätigen außerhalb der Ordnung Gottes. Wenn das deine Freunde sind, ich sage dir, du wirst wenig Kraft haben und nur eine kurze Zeit standhalten und du wirst mitgerissen werden. Der Einfluss der Menschen um dich herum ist extrem wichtig, extrem wichtig. So, wenn du rein leben willst, such dir Menschen, die rein leben wollen. Mach das zu deinen Freunden und sag, hey, so wie du Jesus nachfolgst, so will ich auch Jesus nachfolgen. Brich diese Kontakte ab. Sag, ja, aber wer wird sich um die kümmern? Du kümmere dich erstmal um dich selber. So wackelig wie du bist, kommst gerade aus diesen Dingen heraus. Du hast keine Kraft, sie zu beeinflussen. So, wir wollen da klar sein. Und wir wollen die Warnungen des Wortes Gottes wirklich ernst nehmen. Petrus sagt, das sind fleischliche Begierden. Natürlich, wenn die Bibel von fleischlichen Begierden spricht, die sexuellen Dinge sind nur ein Teil, das ist nicht das Ganze. Ja? Gesehen werden wollen, von allen anerkannt werden wollen, die erste Geige spielen wollen, ist genauso fleischlich wie das Verlangen nach sexuellen Aktivitäten außerhalb der Ordnung Gottes. So, Fleisch ist mehr als das. Aber Fleisch beinhaltet auch das. Und fleischliche Begierden führen Krieg gegen die Seele. Das ist, was das Wort Gottes sagt. 1. Petrus Kapitel 2, Vers 11. Fleischliche Begierden streiten. Und dieses Wort streiten heißt, führen Krieg gegen die Seele. Und bitte sage niemand, oh, ich bin stark, ich gewinne den Krieg. Wenn du dich in Bereiche begibst, außerhalb der Ordnung Gottes, da ist keine Gnade und keine Kraft und keine Fähigkeit, der Sünde zu widerstehen. Die Gnade ist in den Ordnungen Gottes. Galater Kapitel 5, eine Aufzählung, die sicherlich auch nur beispielgebend ist, die nicht vollständig ist. Offenbarung 5 über, nicht Offenbarung, was sage ich, Galater. Galater, ich bin zu vielen Offenbarungen jetzt diese Tage. Nein, Galater, Galater Kapitel 5, offenbar Vers 19, sind die Werke des Fleisches, als da sind Ehebruch, Hurerei, Unreinigkeit, Unzucht, Abgötterei, Zauberei, Feindschaft, Hader, Neid, Zorn, Zank, Zwietracht, Rotten, Hass, Mord, Saufen, Fressen und dergleichen, von welchem ich euch zuvor gesagt habe und sage zuvor, dass die, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Bevor ich das weiter aufschlüssel, will ich erstmal den letzten Teil erklären. Wenn er sagt, solche, die das tun, werden das Reich Gottes nicht erben, dann meint er damit nicht Menschen, die gefallen sind, denen das Leid tut und die sagen, oh, ich muss raus, aber ich habe noch zu wenig Kraft und ich falle immer wieder in diese Sache, aber die entschieden sind, diese Sünde aus ihrem Leben rauszuhaben. Das sind nicht die, von denen dieser Vers spricht. Das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Wenn jemand sagt, ja, ich bin da drin und das sind Gewohnheiten und die sind nicht gut, ob das zwanghaft Selbstbefriedigung ist oder Augenlust und du schaust dir Dinge an, die ein Kind Gottes sich nicht anschaut oder du lebst sexuelle Aktivitäten aus, die außerhalb der Ordnung Gottes sind, wenn da Dinge sind, die du tust und sagst, das ist so und das bleibt so und da lasse ich mich von niemandem abbringen, dann fällst du in diese Kategorie. Aber wer sagt, ja, ich habe diese Probleme und ich kämpfe da und ich muss klarer werden, ich muss sauberer werden, ich muss eindeutiger werden, ich brauche Hilfe. Egal wie viel Male er fällt, da ist Gnade da. Da ist Gnade. Wenn wir unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht, dass er vergibt und reinigt uns. Er vergibt und er reinigt uns. Und da gibt es Menschen, die kämpfen in diesem Bereich und haben noch nicht gelernt, standhaft zu leben. Und Sieg ist nicht das Normale für sie, sondern mehr Niederlage oder halb-halb oder wie auch immer. Und sie fühlen sich verdammt, wenn sie das hier lesen. Und das ist nicht für dich. Wenn du sagst, ich weiß, dass ich da ein Problem habe, ich will raus, ich will gerade leben, dann ist dieser Teil des Verses, die das tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Das ist nicht für dich. Dieser Teil ist für die, die sagen, pff, wer bist du? Ich mache, was ich will, ich lasse mich leiten vom Heiligen Geist und ich habe Frieden darüber. Ich sage immer, wenn du Frieden hast über etwas, was das Wort Gottes verbietet, bist du in einer gewaltigen Täuschung. Und es ist nicht der Heilige Geist, sondern irgendetwas anderes, dein eigenes Fleisch oder ein frommer religiöser Geist. Weil der Heilige Geist gibt nicht Frieden zu etwas, was er in seinem Buch verbietet. Weil unser Gott ist nicht verwirrt. Halleluja. Er weiß immer noch, was er gesagt hat und er hat immer noch dieselbe Meinung und er wird nicht ändern, was aus seinem Munde gegangen ist. Er wird es nicht ändern. Halleluja. So, lass uns ein bisschen näher einige dieser Begriffe anschauen. Der erste Begriff, Unzucht, ist das griechische Wort Porneia. Porneia bedeutet ganz allgemein jegliche Art von Geschlechtsverkehr mit einem Menschen, mit dem man nicht verheiratet ist. Das ist der Inhalt, das ist der Begriff des Wortes Porneia. So bitte sag nicht, ja, wo steht das in der Bibel? Ich habe es gerade vorgelesen. Da steht's, ganz klar. Gott ist der Erfinder von Sexualität. Und er weiß, diese fantastische Gabe, wie alles Wertvolle und Schöne, kann missbraucht werden. Und wenn es missbraucht wird, dann bringt es Schaden. Und darum hat Gott einen Rahmen gegeben, wo das ausgelebt und genossen werden kann. Und dieser Rahmen heißt Ehe. Und Ehe bedeutet nicht, ja, was willst du, wir beide sind im Geist verheiratet. Zwar war ich vor 3 Monaten mit einer anderen im Geist verheiratet, aber jetzt bin ich im Geist mit dieser verheiratet. Hallo, Ehe ist öffentlich, Ehe ist im Rahmen der Gemeinde. Ehe bedeutet, als Zeugen vor der Gemeinde versprechen sich 2 Menschen, ihr Leben lang beieinander zu bleiben, bis der Tod sie scheidet. Das Einzige, was Scheidung legitimiert, ist der Tod, sonst überhaupt nichts. Das ist, was das Wort Gottes sagt. Und sie tun das vor der Gemeinde, nicht heimlich. Sie tun das vor der Gemeinde mit dem Segen der Ältesten. Und die ganze Gemeinde ist Zeugen, diese beiden sind jetzt verheiratet. Das ist etwas total anderes als, ja, wir leben zusammen, weil im Geist sind wir schon verheiratet. Wer so denkt, versteht nicht, welcher Schutz die Gemeinde ist. Er versteht nicht, welcher Schutz geistliche Leiterschaft ist. Er ist schon voll verseucht von dem individualistischen Lebensstil und er denkt, Ehe ist privat. Und das ist nicht, was das Wort Gottes sagt. Wie du zu Hause mit deinem Mann umgehst oder mit deiner Frau, das ist nicht privat. Es gibt bestimmte Dinge, die sind nicht akzeptabel. Und Gott hat dort seine Meinung und er erwartet, dass wir seine Ordnung haben. Und lass uns nicht denken, Gemeinde ist all das, was in den Versammlungen passiert und was zu Hause passiert, ist privat. Das ist nicht so. Privat ist all das, wo Gott keine Ordnung gegeben hat. Wie ich immer sage, Schoko oder Vanille. Ostsee oder Himalaya. Das ist privat. Das berührt nicht die Werte Gottes. Aber da, wo die Ordnungen Gottes aufgerichtet sind, ist keine Privatsphäre. Da ist nicht ein Bereich, wo ich sage, da darf Gott nicht reinsprechen und da dürfen auch Menschen mich nicht nachfragen. So, Porneia ist Geschlechtsverkehr mit einem Menschen, mit dem man nicht verheiratet ist. Unzucht oder Hurerei sind die deutschen Worte in unseren Bibeln. Dann gibt es ein anderes Wort, was hier in dieser Auflistung nicht steht, aber was in diesem Zusammenhang sexuelle Reinheit auch ein biblischer Begriff ist. Und das ist, ich hoffe, dass ich es richtig ausspreche, im Griechischen Moicheia. Wenn hier jemand griechisch kundig ist, vielleicht spricht man das anders aus, aber bitte vergib mir. Ich kann nur so viel Griechisch, dass ich ein griechisches Lexikon, was auf Deutsch geschrieben ist, lesen kann. Und da ist schon Schluss. Moicheia bedeutet Geschlechtsverkehr mit einem Menschen, mit dem man nicht verheiratet ist, aber wenigstens einer von beiden ist verheiratet, also Ehebruch. Das ist Ehebruch. Ja. Und Gott ist da sehr, sehr klar. Und Paulus gibt die Ordnung in Bezug auf hier Verlobte, wenn sie sich nicht enthalten können, sollen sie heiraten. Er sagt nicht, wenn sie sich nicht enthalten können, na, dann sollen sie doch miteinander schlafen. Nein, dann sollen sie heiraten. Das ist eindeutig. Also man muss schon sehr blind sein und stur sein, um zu sagen, ja, das ist nicht in der Bibel. Wenn es normal war, dass verlobte Paare miteinander gelebt haben, miteinander geschlafen haben, dann was war das Problem von Josef? Er war verlobt, aber nicht verheiratet und seine Verlobte wurde schwanger. Das war sein Problem. Weil jetzt jeder denken würde, er lebt in Sünde. Das war sein Problem. Wenn das normal gewesen wäre, dass Verlobte miteinander leben und miteinander schlafen, dann warum sagt die Bibel, Josef hat ein Problem gehabt? Worin bestand das Problem? Okay? So sagen wir nicht, ja, das gibt es alles in der Bibel nicht. Das ist die Idee von irgendwelchen lustfeindlichen Predigern, die sich da was ganz Schlimmes ausgedacht haben, um uns das Leben schwer zu machen und uns zu quälen. Es ist die Liebe Gottes. Gott weiß mehr, wie verletzlich wir in diesem Bereich sind. Die sexuelle Gemeinschaft ist, du gibst etwas von dir her, was du nie wieder zurückbekommst. Und darum sind viele Menschen heutzutage auf der Straße so leer, weil sie mit so vielen zusammen waren und etwas von sich hergegeben haben und nach 20, 30 Partnern, sie wissen überhaupt nicht mehr, wer sie sind und sie sind völlig verwirrt und haben keinen Plan mehr im Leben, weil sie sich weggegeben haben, bis da nichts mehr da war. Wir geben buchstäblich Substanz von uns weg, bekommen aber auch. So, die sexuelle Gemeinschaft ist etwas ganz, ganz Spezielles. Paulus sagt, wer einer Hure anhängt, ist mit ihr eins. Ja, das ist eine andere Art das ist eine andere Art von Beeinträchtigung oder von Beeinflussung als in irgendeinem anderen Bereich. Okay. Ich wollte eigentlich zu Galater 5 noch einmal zurück, da war ich noch gar nicht. Okay, also, wir haben Unzucht in dieser Aufzählung von den Werken des Fleisches, Porneia. Wir haben Unreinheit. Das habe ich hier irgendwo in meinen Notizen. Und ich finde es im Moment nicht. Dann haben wir Ausschweifung, Aselgeia, ungezügelte Lust, Schwelgerei, Üppigkeit, Zügellosigkeit, Unenthaltsamkeit, Maßlosigkeit. Das ist die Bedeutung dieses Wortes. So, wir haben hier drei Begriffe unter dieser Rubrik Werke des Fleisches, die sich mit dem Sexuellen beschäftigen. Und wir sind gut beraten, anzuerkennen, da ist etwas in uns, was die Bibel Fleisch nennt. Und es hat ein Bestreben, Dinge zu tun, Dinge zu träumen, Dinge zu fantasieren, von Dingen zu reden und sich Dinge vorzustellen, die gegen die Ordnung Gottes sind. Das haben wir in uns. Und wenn wir nicht lernen, die Antwort Gottes zu empfangen und in der Kraft des Heiligen Geistes zu leben, dann werden wir vom Fleisch beherrscht werden. Jeder von uns, jeder von uns. Die Antwort oder die einzige Möglichkeit, in die Herrschaft zu kommen, ist Gnade zu nehmen und in der Kraft des Heiligen Geistes zu leben. Vielleicht am Ende will ich noch ein bisschen darüber etwas sagen. Lass uns weitere Schriftstellen anschauen, die den Maßstab Gottes beschreiben. Epheser 5, Vers 3, Unzucht wie der Porneia und alle Unreinheit oder Habsucht sollen nicht einmal unter euch genannt werden, wie es Heiligen geziemt. Auch Unanständigkeit und albernes Geschwätz und Witzelei, die sich nicht geziemen, stattdessen aber Danksagung. Das heißt hier albernes Geschwätz und Witzelei, nicht Humor. Es ist wichtig, dass wir da nicht irgendwie in eine Steifheit und irgendwie in was hineinkommen und denken irgendwie, ja, Gott ist jetzt humorlos. Aber das sind unanständige Redensarten und das sind Dinge, die sich nicht gehören. Albernes Geschwätz, Witzelei, die sich nicht geziemen. Dieses Wort Unanständigkeit bedeutet Schändlichkeit, moralische Hässlichkeit, moralischer Schmutz, Obszönität, Schweinerei. Das bedeutet dieses Wort Unanständigkeit. Das Griechische heißt Eischrotes. Das ist schon ein hässliches Wort irgendwie. Ne? Und hat hässliche Bedeutung. Das war Epheser 5, Vers 3 und Vers 4. 1. Thessalonicher, Kapitel 4, Vers 3. Dies ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch von der Unzucht fernhaltet, dass jeder von euch sein eigenes Gefäß in Heiligkeit und Ehrbarkeit zu gewinnen wisse, nicht in Leidenschaft der Lust wie die Nationen, die Gott nicht kennen. Dass er sich keine Übergriffe erlaube, noch seinem Bruder in der Sache übervorteile, weil der Herr Rächer ist über alles, wie wir euch zuvor gesagt haben und ernstlich bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern zur Heiligung. Deshalb nun, wer dies verwirft, hinter sich lässt, außer Acht lässt, ignoriert, verachtet, wer dies verwirft, verwirft nicht einen Menschen, sondern Gott, der seinen Heiligen Geist in euch gibt. Paulus ist sehr, sehr stark. Und er sagt, Leute, das habe ich nicht mir ausgedacht, das sind nicht meine Vorstellungen, die ich euch aufdringe, sondern das ist die Ordnung Gottes. Und wer das verwirft, verwirft Gott. Kann man es stärker ausdrücken? Das ist sehr, sehr klar. So, wenn Menschen sagen, ja, wo ist das in der Bibel? Bitte, da ist es in der Bibel. Und an vielen, vielen anderen Stellen. Das sind nur einige wenige Beispiele, die uns zeigen sollen, dass Gott klar geredet hat. Und er hat nicht nur in Bezug auf Taten geredet, er hat auch geredet in Bezug auf Fantasie. Manche Leute sagen, ja, wenn ich vor dem Fernseher sitze oder Internet und ich schaue mir da Bilder an, ja, ich tue doch niemandem etwas. Doch, du tust dir etwas, wenn du verheiratet bist deinem Ehepartner, und du tust Gott etwas und du tust der Gemeinde etwas. Es betrifft dich, es betrifft deinen Ehepartner, es betrifft Gott und es betrifft die Gemeinde. Und ihr werdet das sehen. Ich sehe, dass ein wunderbarer Prozess in dieser Gemeinde im Gange ist und die Ältesten wachsen hinein in ihre Aufgabe, in ihre Berufung und sie sehen, welche Verantwortung sie haben vor Gott und für euch und sie werden klarer und klarer. In 2 Jahren, ich sehe eine Veränderung in dieser Gemeinde, das ist wunderbar. Und das ist erst der Anfang, das wird weitergehen. Und durch den Mut und die Klarheit und die Freiheit von Menschenfurcht und Menschengefälligkeit wird der Heilige Geist durch die Leiterschaft wirken. Und es wird immer schwerer sein, hier zu sein und gleichzeitig ein Doppelleben zu führen und in Sünde zu leben und Geheimnisse zu haben. Es wird immer schwerer werden, weil das Licht Gottes scheint. Und wenn die Leiterschaft ihren Platz einnimmt, werden Herzen offenbar. Halleluja. Und dadurch wird die Gegenwart Gottes zunehmen. Die Gegenwart Gottes wird begrenzt. Wenn da Menschen in unserer Mitte sind, die ein Doppelleben führen und sie öffnen ihre Seele für Dinge, die zerstörerisch sind, die böse sind, die unrein sind, und dann kommen sie in die Versammlung und bringen das mit. Und der Heilige Geist hat Mühe durchzukommen. Und das Licht Gottes wird zunehmen. Und alle, die Gott lieben und die das Licht lieben, werden sagen, Halleluja, und fangen bei mir an. Lass mich total im Licht leben. Und manche, die nicht im Licht leben wollen, werden einen Punkt erleben, wo sie sagen, ich kann hier nicht mehr bleiben. Ich muss weg. Wenn ich meine Sünde behalten will, kann ich nicht mehr hier bleiben. Ich muss woanders hingehen. Das wäre schade und das ist nicht, was Gott will. Aber Gott wird seine Heiligkeit aufrichten. In Taten und in Fantasie. Manche Menschen tun so, als hätte Gott nicht darüber gesprochen, was wir mit unseren Augen tun dürfen und was wir nicht tun dürfen. Und sie sagen, ja, wenn ich mir diese Dinge im Fernsehen anschaue, wen schade ich? Immer, wenn wir die Ordnung Gottes übertreten, richten wir Schaden an. Immer. Uns selbst und anderen. Und Jesus hat gesagt, wenn jemand eine Frau anschaut und sie begehrt, dann sündigt er. Er bricht die Ehe. Also, Gott möchte nicht nur reine Taten, Gott möchte reine Fantasie. Und sogar ist es so, dass Heiligung von innen nach außen geht. Und unsere Fantasie wird gereinigt, wenn unsere Gedanken gereinigt werden, wenn wir lernen, im Licht Gottes zu leben, wenn wir lernen, Versuchungen zu erkennen, wenn wir lernen, zu widerstehen, Angeboten, die wir noch so kennen aus der Vergangenheit. Ich habe irgendwo ein paar Statistiken, die möchte ich euch mal wenigstens ein paar davon einmal vorlesen in Bezug auf Pornografie. Das ist ein Riesenproblem und es wächst jeden Tag mehr. Es ist gewaltig. Hier gibt es eine Statistik. Im Jahre 2006 wurden von Surfern im Internet jede Sekunde durchschnittlich 2.304 Euro für Porno ausgegeben. Pro Sekunde 2.300 und noch ein bisschen Euro. Das ist Wahnsinn, oder? Die Pornoindustrie ist eine Milliardenindustrie. Eine Milliardenindustrie. Alle 39 Sekunden wird allein in den USA ein neues Porno-Video ins Netz gestellt. Das ist absolut schockierend. Da kommt eine Welle von Schmutz und Ekel und Bosheit und Unreinheit auf die Menschheit zu und die nicht die Kraft des Namens Jesu, die Kraft des Wortes Gottes, die Kraft des Blutes Jesu kennen. Sie werden hinweggespült werden, ohne irgendeine Chance des Widerstandes. Und deswegen sehen wir in der Endzeit Unzucht, Dämonenanbetung und all diese Dinge, das ist normal, das ist normaler Alltag. Und jetzt ist die Zeit, Dinge ernst zu nehmen. Jetzt ist die Zeit, sich warnen zu lassen und sich rufen zu lassen von Gott. Ach, hier ist es mit dem Umsatz. 96 Milliarden US-Dollar nimmt die Pornoindustrie pro Jahr ein. 96 Milliarden Dollar. Oder hier. Im Jahre 2007 hat sie, laut Kriminalstatistik, ist die Zahl der im Internet verbreiteten kinderpornografischen Videos im Vergleich zum Vorjahr um das Doppelte gestiegen. Von einem Jahr zum anderen, die Zahl der Videos über Kinderpornografie hat sich verdoppelt in einem Jahr. Hinter den Fassaden läuft ein Feldzug gegen die Seelen der Menschen. Und die Gemeinde ist die einzige Kraft auf diesem Planeten, die dagegenhalten kann. Und die ihre eigene Kultur haben wird, die ihre eigenen Werte haben wird und die in Reinheit leben kann und dann Menschen einladen kann und sagen kann, wenn du müde bist von deiner Unreinheit, wir zeigen dir den Weg, wie du gesund und rein und lustvoll in den Ordnungen Gottes leben kannst. Aber wenn die Gemeinde jetzt die Hilfen Gottes und die Warnung Gottes und die Kraft Gottes in den Wind schlägt, dann wird die Gemeinde mit diesem Tsunami der Unreinheit hinweggeschwemmt werden. Jetzt ist die Zeit. So, Reinheit ist nicht eine persönliche Sache, sondern wenn ich in Reinheit lebe, kriege ich Autorität, die in Unreinheit sind, zu befreien. Das, was ich überwunden habe in der Gnade Gottes, befähigt mich, Menschen auch zu helfen, zu überwinden. Und deswegen ist es nicht nur eine private Sache, was du machst, sondern es geht um viele andere, die gebunden sind. Und Menschen sind in furchtbarer Weise in diesem Bereich gebunden. Ich habe ein Interview gelesen von einem Mann, der nachher Kinder umgebracht hat. Und er wurde besucht in der Todeszelle und hat dort erzählt, wie das alles angefangen hat. Und als Teenager hat er angefangen, sich Bilder anzuschauen in Katalogen. Und er hat gesagt, es ist eine Sucht. Und wie bei jeder Sucht, die Dosis musst du immer mehr steigern. Du musst die Dosis immer mehr steigern. Und irgendwann war längst bei Kinderpornos angekommen und er hat gewusst, der neue Lustkick kommt nur, wenn er jetzt anfängt zu tun, was er vorher in den Bildern gesehen hat. Es wird ihn nicht mehr reizen, es wird ihn nicht mehr befriedigen, nur zu sehen, sondern jetzt muss er das tun. Und er hat dort einen herzergreifenden Appell an Menschen gerichtet, aus der Todeszelle. Er war Todeskandidat, ist dann auch hingerichtet worden und ein amerikanischer Evangelist hat dieses Interview mit ihm geführt, James Dobson. Der sehr in Familien- und Kinderarbeit und so weiter tätig ist und hat das veröffentlicht. Und das war ergreifend, wie dieser Mann beschrieben hat, wie er immer mehr versklavt wurde. Ja. Und es ist eine Lüge unserer Gesellschaft, dass das nur Bilder sind, aber die haben keinen Einfluss auf das Sozialverhalten. Das ist eine gewaltige Lüge. Eine gewaltige Lüge. Und wir sehen das, wie Ehebruch und vorehelicher Sex und Scheidung und alle möglichen Dinge, die außerhalb der Ordnung Gottes sind, wie das immer akzeptabler wird, wie das immer mehr zunimmt. Heute haben wir in christlichen Kreisen Dinge, die gab es vor 50 Jahren nicht in der Welt. Der Standard sinkt und sinkt und sinkt. Vor ein paar Monaten habe ich ein E-Mail bekommen von einer Kindermitarbeiterin aus einer Gemeinde und sie sagt, was sollen wir tun? Wir haben in unserer Kindergruppe ein 11-jähriges Mädchen, 11 Jahre, und sie hat einen Freund, der ist 15. Und die beiden hängen andauernd zusammen und wie wild knutschen sie in aller Öffentlichkeit. 11 Jahre. Was sollen wir tun? Sie sagt, wir haben mit der Mutter gesprochen. Offensichtlich war die alleinerziehend. Wir haben mit der Mutter gesprochen, haben gesagt, das passt doch nicht, das ist doch nicht normal. Das entspricht nicht den Ordnungen Gottes. Und alles, was die Mutter zu sagen hatte, war über diesen 15-jährigen Jungen, ach, das ist doch ein ganz süßer. Kein Gespür mehr, für welche Gefahren da lauern und was normal ist und was nicht normal ist. Und das mitten in der Gemeinde. Das war nicht aus der Welt, das war in der Gemeinde. Eine Gemeinde, die für sich in Anspruch nimmt, wir haben den Heiligen Geist, wir glauben an die Bibel als das Wort Gottes und wir benennen uns sogar nach dem Heiligen Geist. Ein 11-jähriges Mädchen, das ist mein neuer Tiefstrekord. Davor war es 12, jetzt 11. Da ist ein Trend im Gange. Wenn dir vor 20 Jahren jemand erzählt hätte, ein christliches Mädchen aus einer christlichen Gemeinde mit 11 Jahren macht mit einem Jungen rum, das gesagt, du bitte. Also dafür reicht meine Fantasie nicht aus. Das kann überhaupt nicht sein. Das gibt es nicht. Und heute gibt es das. Und morgen wird es Schlimmeres geben als das. Es geht immer weiter bergab. Und wir müssen uns entscheiden, jeder Einzelne, wo will ich hin? Will ich mich treiben lassen von dem Geist der Welt, hinein in diese Hemmungslosigkeit, hinein in diese Unreinheit, hinein in diesen Schmutz, oder will ich ein Gott wohlgefälliges Leben führen? Will ich rein leben? Wir müssen uns entscheiden. Ich wollte noch ein paar Statistiken aus christlichen Kreisen. Das ist allerdings aus Amerika, ist, soweit ich weiß, in Deutschland gibt es keine Untersuchungen darüber. Es gab eine Umfrage unter Christen, bei christlichen Männern über das Internet, Gebrauch des Internets. 50% aller christlichen Männer und 20% aller christlichen Frauen haben gesagt, sie sind von Pornografie abhängig. Christliche Männer und Frauen. 60% der Frauen, die bei der Befragung antworten, gaben zu, bedeutende Kämpfe mit Lust zu haben. 40% gaben zu, im vergangenen Jahr sexuell gesündigt zu haben. Und 20% derjenigen, die zur Kirche gehen, der zur Kirche gehenden weiblichen Befragten, kämpfen mit dem ständigen Anschauen von Pornografie. Und in allermeisten Gemeinden wird so getan, als wenn das kein Thema ist, als wenn man darüber nicht zu sprechen hätte, als hätte Gott nichts darüber gesagt. Es wird ausgeblendet und alle machen sich irgendwas vor. Ihr Lieben, wenn wir den Maßstab Gottes verkündigen, kommt der Heilige Geist und weckt tote und halbtote Gewissen wieder auf und Menschen fangen an zu merken, hey, das passt nicht, was ich da mache. Wenn wir es nicht ansprechen, wenn wir den Maßstab Gottes nicht hochhalten, dann können die Gewissen nicht aufgeweckt werden. Es muss verkündigt werden. Das, was verkündigt wird, wird geglaubt werden und was geglaubt wird, wird erfahren werden. Das ist die Ordnung. Und deswegen müssen wir über diese Dinge sprechen und dürfen nicht so tun, als gäbe es das nicht oder irgendwie, das ist schon in Ordnung so. Ich war vollkommen schockiert, als vor etlichen Jahren ich von einer Gemeinde gerufen wurde, die hatten Probleme in der Jugend und dann wurde ich eingeladen und ich sollte zum ersten Mal sprechen. Ich habe in meinem ganzen Leben nie über dieses Thema gesprochen. Und auf einmal, weil es solche Probleme dort gab in der Gemeinde unter den jungen Leuten, ich sollte darüber sprechen. Und dann habe ich diese Dinge angeschaut im Wort Gottes und habe das gelehrt. Und der Heilige Geist kam. Und dann habe ich Menschen gerufen, ihr Leben wieder in Ordnung zu bringen, wieder in die Ordnung Gottes zu kommen. Und dann wurde offenbar, das Problem war gar nicht die Jugend, das Problem waren die Eltern. Das Problem waren die Eltern. Da waren Eltern, christliche Eltern. Die haben ihrem Teenager-Mädchen Druck gemacht und haben gesagt, du bist 16 und noch nicht geküsst, das ist nicht normal. Du solltest normal sein, schau deine Freundin in deinem Alter, die haben mal einen Freund. In der Gemeinde. Und das war nicht irgendwie eine liberale, lutherische Kirche, wo du sagst, okay, die kennen sowieso die Bibel nicht. Es war eine Gemeinde mit Lobpreis, mit Heiligen Geist, die angeblich kämpft für Erweckung. Und dann haben wir einen Aufruf gemacht, mit Gott in Ordnung zu kommen und Sünde wieder Sünde zu nennen und den Maßstab Gottes neu zu ergreifen und sich zu verpflichten und zu sagen, ich werde kämpfen, bis die Unreinheit raus ist aus meinem Leben. Und Menschen kamen nach vorne und haben dort Dinge bekannt. Ich habe nicht für möglich gehalten, dass es so etwas gibt in einer christlichen Gemeinde. Ich war sowas von schockiert. Und seitdem sehe ich die Dinge anders. Seitdem weiß ich, die nette Fassade kann täuschen. Dahinter sind Abgründe. Dahinter gibt es Dinge, da kann einem ganz schwindelig werden. Und Gott will da rein, will sein Licht scheinen lassen. Und das ist mein Gebet, dass das Licht scheint und dass wir die Ordnung Gottes erkennen und anerkennen und dass wir uns demütigen und dass wir Kraft empfangen von Gott, in diese Dinge hineinzugehen und dort die Ordnung Gottes aufzurichten. Hier ist eine Untersuchung von Christianity Today, allerdings schon aus dem Jahr 2000. Diese Zeitschrift aus Amerika, Christianity Today, hat eine Erhebung gemacht. Und dort kam heraus, 33% der Geistlichen, also geistliche Leiter, haben sexuell einschlägige Websites besucht. Von denen, die eine Pornoseite besucht hatten, hatten 53% es ein paar Mal im vergangenen Jahr getan, 18% mehrmals im Monat und mehr als einmal pro Woche von den Geistlichen. Das, was die Leiterschaft hat, gibt sie der Gemeinde weiter. Auch wenn sie nie darüber spricht. Man kann über Heiligkeit sprechen, aber lebt in Unreinheit. Und wenn man fertig ist, hat man noch mehr den Geist der Unreinheit auf die Gemeinde gelegt. Es reicht nicht aus, dass wir nur das Richtige sagen. Wir müssen das Richtige leben. Wir müssen Vorbilder werden. Und wenn wir Vorbilder werden, dann bekommen wir Kraft, Menschen zu befreien. Und wir brauchen dieses Verständnis. Es ist nicht nur unsere heilige Verpflichtung, rein zu leben, sondern Gott bietet uns seine Kraft an. Und wir können lernen zu überwinden. Wir können lernen, in Reinheit zu leben. Aber lernen wird nur der, der sich demütigt unter dem Maßstab Gottes. Lernen wird nur der, der sagt, es ist recht, dass Gott das von mir verlangt. Wer sagt, ach, das sind meine altmodischen Eltern und die Ältesten, die sind auch nicht mehr so frisch, also die kommen von vorigen Zeiten und die wissen nicht, was das wirkliche Leben ist. Wer mit dieser Haltung geht und das alles verachtet, was geschrieben steht, wird keinerlei Hilfe von Gott bekommen. Auch wenn es ihn dann plagt und er merkt, es wird alles irgendwie zu schlimm, er wird keine Hilfe bekommen. Gott gibt dem Demütigen Gnade. Das Erste ist, wir anerkennen den Maßstab Gottes und er möchte, dass ich völlig rein in Gedanken, Fantasie und Wünschen und Worten und Verhalten lebe. Das ist sein Standard, das ist normal, das ist neutestamentliches Christsein. Das will er und dafür rüstet er mich aus. Aber die Ausrüstung und das Training und das Lernen kommt erst, wenn wir uns demütigen. Solange du sagst, du, ich schlafe ja nicht mit meiner Freundin, wir machen nur alles andere, nur das Letzte nicht. Gott hat klare Ordnung gegeben und Sex fängt nicht da an, wo man das Letzte tut. Das ist, was Präsident Clinton der ganzen Nation erzählen wollte. Ihr Lieben. Das Wort Gottes ist da eindeutig. Es ist klar. Und wir wollen diese Klarheit nicht verwässern und wir wollen nicht irgendwie uns irgendwelche Maßstäbe aus der Welt holen. Ich weiß nicht, ob ihr noch mehr Statistiken braucht, vielleicht nicht. Das ist alles in den Papieren. Es gibt eine ganze Reihe von mehr Dingen, die in den Papieren ist, was ich ja angeboten habe. Und da bekommt ihr das. Und da sind Zitate und Quellen und noch wesentlich mehr Dinge. So, lass uns die Strategie anschauen. Lass uns anschauen, wie kommen wir in Freiheit? Wie helfen wir Menschen in die Freiheit? Da kommt ein junger Mann zu dir als Ältester, als Hauskreisleiter und sagt, ich bin süchtig nach Selbstbefriedigung. Was tust du? Du brauchst eine Strategie, du brauchst eine Klarheit, wie du mit diesen Menschen umgehst. Sei nicht peinlich berührt und sag, ja, weißt du, der Herr wird dir schon helfen, sei gesegnet, tschüss. Das reicht nicht aus. Punkt Nummer eins, ich habe es eigentlich schon gesagt, wir akzeptieren den Maßstab Gottes. Gott ist Gott und er hat mich gemacht und er weiß, wofür Sexualität gut ist und wie sie funktioniert und in welchem Rahmen sie zulässig ist. Und das akzeptieren wir. Wir stellen uns unter seine Ordnung. Das ist das Allererste. Wir nennen Verfehlung Verfehlung. Wir reden nicht drum rum, wir verwässern nicht, wir reden nicht durch die Blumen, naja, weißt du, ich habe da ein Problem. Wir nennen das Ding ganz klar beim Namen, wir sagen, Gott, hier bin ich gebunden, hier brauche ich Hilfe, hier brauche ich deine Gnade. Wir machen die Sünde zu unserem Feind. Das Problem von Sünde oder die Gefährlichkeit von Sünde ist, dass sie mit Lust kommt. Die Sünde ist deswegen so gefährlich und wir fallen so schnell darauf rein, weil die Sünde immer ein Angebot ist, Lust zu haben. Und deswegen müssen wir klar sein und wir brauchen ein anderes Kriterium als ich tue immer das, wozu ich Lust habe. Gott erwartet von dir und er rüstet dich aus, dass du zu schönen Gefühlen, die nicht erlaubt sind, Nein sagen kannst. Manche Leute sagen, ja, also Gott hat mir ja diese Gefühle gegeben. Nein, die hast du dir selber angezüchtet, indem du deinen Gedanken freien Lauf lässt, indem du Dinge denkst und anschaust und planst, die nicht in Ordnung Gottes sind. Gefühle entstehen durch eine bestimmte Denkweise. Und du bist verantwortlich, dein Denken unter Kontrolle zu nehmen. Du füllst dein Denken mit dem Wort Gottes. Zuallererst, du änderst dein Denken. Du musst mit Gott übereinstimmen. Römer 12, Vers 2, Erneuerung des Denkens. Wenn du mit Gott nicht übereinstimmst, wenn du seine Ordnung in Bezug auf Sexualität altmodisch und nicht mehr aktuell findest, ich sag's noch einmal, du wirst keine Gnade finden. Du wirst nicht. So, das Erste ist, wir stimmen mit Gott überein. Aber dann, wir füllen uns mit dem Wort Gottes. Das ist ein wesentlicher Teil von Leben im Geist. Galater 5, Vers 16, ich sage euch, wandelt im Geist und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Was ist die Alternative zu dem Leben, wo wir ferngesteuert werden vom Fleisch? Leben im Geist. Das heißt, die neue Natur in uns muss gestärkt werden. Wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, bist du von Neuem geboren. Etwas von Gott wohnt in dir. Und da wohnt der Heilige Geist. Und jetzt durch das Wort Gottes, das du aufnimmst, das du als Nahrung lernst zu dir zu nehmen, wirst du stark. Ich habe euch, ihr jungen Männer, geschrieben, sagt Johannes, ihr seid stark, das Wort Gottes bleibt in euch, ihr habt den Satan überwunden. Stärke kommt, wenn ich das Wort in mir aufnehme, und das ist mehr als nur Zustimmung, das ist, ich lerne mich zu ernähren vom Wort. Das lebendige Wort durch den Heiligen Geist kommt zu mir als Nahrung für meinen Geist. Und dann wird mein Geist stark und ich kann herrschen, wo ich vorher beherrscht wurde. Es geht nicht anders. Und deswegen brauchen wir einen Lebensstil von Jüngerschaft. Wir brauchen einen Lebensstil, wo ein bisschen Ordnung und neue Prioritäten da sind und wo wir Gott suchen. Und uns öffnen für ihn und ihm erlauben, uns zu füllen, uns zu prägen, uns zu stärken, uns das zu geben, was er uns geben möchte. Die Lust dieser Welt kann am ehesten überwunden werden, indem du eine größere und schönere Lust bekommst. Und das ist die Lust am Herrn. Die Bibel redet davon, dass man Gott so nah sein kann, dass man von ihm emotional etwas bekommt. Gestärkt wird, ermutigt wird, Geborgenheit hat, Sicherheit hat, Trost hat, Hilfe hat, Wertgefühl hat. Das müssen wir erleben. Das ist nicht irgendwie ein Extra, auf das wir verzichten, sondern das ist absolut notwendig für das Leben, für das siegreiche christliche Leben. Die Liebe Gottes ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist. Es reicht nicht aus, dass du zur Gemeinde gehst, dass du alles bejahst, die Predigten wunderbar findest. Du brauchst eine solche Nähe zu Gott, wie die Bibel das beschreibt, dass du Lust am Herrn bekommst, dass du emotionale Sättigung, Erfüllung mit ihm erlebst. Und jeder, der tut, was die Bibel sagt, der das Wort nimmt und lernt, Gott anzubeten, lernt, Gemeinschaft zu haben mit dem Heiligen Geist, früher oder später, egal wie emotionslos du in Bezug auf Gott vielleicht bist, früher oder später wird dein Herz sich öffnen und weicher werden und du wirst empfangen von Gott. Das ist, was Gott versprochen hat. Erlösung ist ein neues Herz, ein fleischernes Herz, das nicht kalt ist und unbeweglich ist, sondern ein fleischernes Herz, das empfangen kann, das Liebe empfangen kann, das Trost und Ermutigung und Geborgenheit empfangen kann. Es ist wichtig, dass wir Gott erleben, gerade die, die am Kämpfen sind und die immer wieder fallen, aber sie wollen raus, sie sind in Gefahr, dass der Feind kommt und ihnen sagt, du Heuchler, du willst ja gar nicht wirklich. Und dann finden diese Menschen dann diese Schriftstellen wie Esau suchte die Buße und fand sie nicht und all diese Schriftstellen, die sie total verdammen. Und wir müssen ihnen beibringen, wie sie von Gott durch das Wort ermutigt werden. Die Schrift ist nicht gegeben, uns zu verdammen. Die Schrift ist nicht gegeben, dich in die Ecke zu drücken und dir zu bescheinigen, du bist ein hoffnungsloser Fall. Dafür ist die Schrift dir nicht gegeben. Sondern Gott ist auferbauend und du musst, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn du sagst, Herr, da ist diese Sache und da kämpfe ich und da komme ich nicht klar, aber ich will raus, ich will rein leben. Du musst glauben, dass Gott dir glaubt. Das ist absolut zentral in der ganzen Sache. Wenn du kämpfst gegen irgendeinen Bereich, wo die Sünde regiert und du das Gefühl hast, Gott hat dich längst abgeschrieben, Gott sagt, du Heuchler, komm, bet mir nichts vor, ich kenne das alles schon, ich weiß, was du machst, ich weiß, was du morgen wieder machst, du komm, lass gut sein, Thema ist für mich erledigt. Wer so fühlt in Bezug auf Gott, bleibt in der Niederlage. Die Liebe glaubt alles. Wenn du sagst, Herr, so ernst ich es meine, so entschieden ich nur sein kann, ich will dir sagen, ich will raus aus dieser Sache, dann musst du glauben, dass er das annimmt. Du musst glauben, dass Gott dir glaubt. Das ist, wo ich gesehen habe in der Beratung mit Menschen in diesem Bereich, wo am meisten der Feind sie niederdrückt. Wo sie sagen, ja, du, ich kann mir selber nicht mehr glauben. Ich weiß doch, was da morgen wieder passiert. Deine Identität kommt nicht aus deinem Verhalten. Deine Identität kommt aus dem, was Gott über dich sagt. Ich kann da jetzt nicht näher drauf eingehen, aber studier die Begebenheit von Jesus mit Petrus nach der Auferstehung. Der vollmundige Petrus, ich liebe dich mehr als alle anderen. Und dann wurde er so gedemütigt, weil er eine Verblendung hatte in Bezug auf seine Hingabe. Und er war über allen anderen, hat sich erhoben. Und dann ist er gefallen. Vor dem Fall kommt Hochmut. Er ist gefallen. Und dann kommt Jesus und sagt, liebst du mich mehr als alle anderen? Und er muss eine Antwort geben. Und er hat nicht mehr gesagt, ja, ich liebe dich mehr als alle anderen. Aber er hat gesagt, Jesus, du weißt, dass ich dich liebe. Und Jesus hat nicht gesagt, du Heuchler, gerade vorhin noch, vor kurzem hast du mich verraten und jetzt sagst du schon wieder, dass du mich liebst. Wann hört das endlich mal auf? Nein, Jesus baut da drauf. Jesus sagt, jawohl, okay. Weide meine Schafe. Du musst glauben, dass Gott dir glaubt. Und wenn du sagst, ich will Sieg haben und du lebst nur in der Niederlage, Gott baut auf diese Entscheidung. Egal wie du gebunden bist. Das habe ich herausgefunden, ist eines der Hauptpunkte, warum Menschen nicht, die willig sind, nicht herauskommen und nicht in Stärke finden, weil sie innerlich sich immer noch verachten und sich verachtet fühlen. Gott verachtet niemanden. Und wenn du sagst, ich will raus, Gott sagt, ich helfe dir, ich bin mit dir. Gehen wir zusammen, ich lehre dich, ich trainiere dich. Und da muss ein vollkommen neuer Lebensstil her. Manche Leute möchten ihre Lieblingssünde, dass sie nicht zu arg ausufert. Gott möchte dein ganzes Herz. Und Reinheit ist nicht zu vermeiden, wenn du dem Herrn nachgehst. Du kannst nicht an Reinheit vorbeigehen, wenn du sagst, ich will lernen zu brennen für Jesus. Ich will lernen, von ganzem Herzen ihn zu lieben. Dann muss früher oder später Reinheit in dein Leben kommen. Aber sag nicht, ich lebe mein Leben, bloß an dieser Stelle, da ist es ein bisschen arg geworden, ein bisschen ausgeufert. Und da müsste ich das ein bisschen eindämmen. Man kann nicht Sünde eindämmen. Entweder du überwindest die Sünde und jagst die Sünde aus deinem Leben, oder die Sünde wird dein Verlangen nach Gott verjagen. Entweder oder. Eins von beiden wird geschehen. Wir brauchen eine tiefe Entschiedenheit in Bezug auf die Sünde. Und dazu ist das Wort Gottes uns gegeben, dass wir nüchtern werden, dass wir klar werden. Lass uns einmal zum Galaterbrief gehen. Das Wort Gottes gibt uns keine Grauzonen und irgendwie so vage Vorgaben, sondern da ist alles sehr, sehr klar. Es heißt im Galaterbrief, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten, Vers 7. Denn was ein Mensch sät, wird er auch ernten. Wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Das ist Galater Kapitel 6. Abvers 7. Wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wenn du hier sitzt und sagst, komm, so heiß ist es alles nicht, ich habe das noch im Griff. Das ist die typische Redensart von Süchtigen. Sprich mal mit einem Drogenabhängigen. Bevor er zerbrochen ist, er denkt, er hat seine Sucht im Griff. Und dasselbe ist mit Pornografieabhängigen, oder heute würde man vielleicht, um das alles zu verharmlosen, man würde vielleicht sagen, Erotikfilme. Das klingt ja viel akzeptabler. Porno, das klingt schon hässlich irgendwie, ne? Wir haben etwas in uns, und das ist das Fleisch. Und das Fleisch giert danach, Nacktheit anzuschauen. So ist dein Fleisch und so ist mein Fleisch. Ich habe es kennengelernt. Ich rede hier aus der Praxis. Ich rede nicht aus theoretischen Überlegungen heraus. Und ich weiß, wie sehr die Sünde dich packen kann und runterziehen kann. Und ich weiß, wie herrlich das ist, wenn man rauskommt und wenn man in Klarheit kommt. Und man kann einer hübschen Schwester ohne schlechtes Gewissen gerade in die Augen schauen und hat nicht irgendwie da was zu verbergen, irgendwelche Gedanken und Fantasien oder irgendwas. In Reinheit zu leben ist etwas Herrliches. Etwas Wunderbares. Und dazu hat Gott uns gerufen. So, wenn wir uns was vormachen und sagen, ach na ja, so schlimm ist das bei mir nicht. Paulus im Galaterbrief, er sagt, wenn du auf das Fleisch sähst, das heißt, wenn du Entscheidungen triffst nach den Ansprüchen und Wünschen des Fleisches, wirst du, ist es ein Sähvorgang und du wirst ernten. Wenn du auf das Fleisch sähst, wirst du vom Fleisch Verderben ernten. Du wirst. Paulus sagt, mach dir nichts vor, ich weiß es besser. Es wird so sein. Du wirst Verderben ernten. Und was ist das Verderben? Die erste und eigentlich schlimmste Form des Verderbens, die kommt, wenn wir leben, um den Wünschen unseres Fleisches zu gefallen und die Wünsche des Fleisches zu befriedigen. Das Erste, was geschieht, unser Hunger nach Gott stirbt. Du hast kein Verlangen mehr nach der Gegenwart Gottes. Du willst nicht mehr in die Gegenwart Gottes kommen, Gott anbeten, Gott suchen, ihm dein Herz geben. Du gehst nur noch durch die fromme Routine. Du hebst die Hände, wenn alle die Hände heben, du singst die richtigen Lieder und deine Gedanken und deine Fantasie sind schon ganz woanders. Du lebst ein geteiltes Leben. Und du machst es nur noch für eine Weile mit. Und irgendwann wird der Punkt kommen, wenn du auf dieser Straße weitergehst, dass du sagst, das bringt mir sowieso alles nichts. Da kann ich auch wegbleiben. Und das ist der nächste Schritt des Abfalls. Aber es beginnt mit dem Herzen. Wenn der Eifer, die Sehnsucht, das Verlangen in das Wesen Gottes gestaltet, umgestaltet zu werden, in die Berufung zu kommen, ein Segen zu sein für andere, wenn das erlischt, bist du dabei abzufallen. Das ist der Abfall. Das Herz wendet sich ab, das Herz schenkt sich anderen Dingen, das Herz wird geteilt. Wenn wir auf das Fleisch säen, werden wir vom Fleisch Verderben ernten. Du wirst es tun, du bist keine Ausnahme. Ich bin keine Ausnahme, niemand hier ist eine Ausnahme. Es wird so sein. Und wenn du dir das vor Augen führst, wenn ich diesen Weg weitergehe und diese Dinge anschaue, diese Dinge praktiziere, die Gott in seinem Wort verbietet, ich verliere meinen Appetit nach den geistlichen Dingen. Dann kann die Einsicht kommen, sagen, halt, ich bin schon zu weit gegangen. Ich muss umkehren. Ich muss umkehren. Ich will umkehren. Aber wir haben eine Tendenz, das Wort Gottes zu verachten und zu sagen, ach, so schlimm wird das nicht sein. Was soll daran verkehrt sein, dass ich mir ein paar Dinge im Internet anschaue? Wenn Gott sagt, es ist verkehrt, ist es verkehrt. Ob du das verstehst oder nicht. Ich habe Leute gehabt in Gesprächen, die haben gesagt, ach weißt du, mir macht es nichts, diese Dinge anzuschauen. Mir macht es nichts. Das kommt mir vor wie ein kleines Kind. Mami sagt, fass die heiße Herdplatte nicht an. Und das Kind sagt, ach die Mami, mir macht es nichts. Was kann das kleine Kind beurteilen, was ihm das macht? Der Vergleich hinkt ein bisschen, weil wenn das Kind auf die Herdplatte fasst, dann weiß es sofort, Mami hat recht. Aber dieser Abfall, diese Abkühlung, dieses Desinteresse an Gott kommt schleichend. Und deswegen stimmt das, dieser Vergleich nicht. Und es kommt jeden Tag ein bisschen mehr. Und wir sehen es nicht. Das ist so gefährlich. Aber schlussendlich wenden wir uns anderen Interessen zu und wir haben kein Verlangen mehr, ein reines Leben zu führen. Wenn wir auf den Geist säen, das heißt, wir handeln, wir treffen Entscheidungen im Alltag nach den Wünschen unserer neuen Natur. Was ist die neue Natur? Die neue Natur ist nach Gott geschaffen. In dir ist etwas, das will rein leben. In dir ist etwas, was will Gott gefallen. In dir ist etwas, was will dienen. Das ist in dir. Sagst du, kennst mich nicht. In mir, nirgendwo ist das. Alles, was du oder um das Neue zu erleben, musst du es glauben. Du musst glauben, dass eine neue Natur in dir ist. Du musst glauben, dass die nach Gott geschaffen ist. Du musst glauben, dass in dir etwas ist, aber das ist so verschüttet von allen anderen Dingen. Aber es ist da. Du willst Gott gehorchen. Paulus sagt, dass ihr dem Bild Gottes übergeben seid, gehorsam geworden seid von Herzen. Da ist etwas in dir, vom tiefsten Innern. Du willst rein leben. Das musst du glauben. Das ist, was Gott dir sagt. Und dann nähre das. Und dann triff Entscheidungen nach der neuen Natur. Sähe auf den Geist. Und von dem Geist wirst du das Leben ernten. Wenn dir das klar ist, dass das die Option ist, Tod oder Leben, wirst du radikal werden mit der Sünde. Solange du denkst, es gibt einen dritten Weg, wirst du rumspielen und nicht entschieden sein. Paulus drückt es im Römer 8 noch drastischer aus. Römer 8, Vers 12, so sind wir nun, Brüder oder Geschwister, nicht dem Fleisch Schuldner. Manche Leute sagen, ja, das war so stark in mir, ich musste das einfach tun, ich kann da auch nichts für. Paulus sagt, du bist nicht verpflichtet, auf die Wünsche des Fleisches einzugehen. Du musst dich sehen, wie Gott dich sieht. Du bist ein neuer Mensch. Wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Nicht vielleicht, ganz gewiss. Ihr werdet sterben. Und damit ist nicht gemeint, du hast das reife Alter und du legst dich hin und die Pumpe hört auf zu pumpen und du stirbst. Wenn er sagt, ihr werdet sterben, dann ist das, wie Gott zu Adam gesagt hat, an dem Tag, wo du davon isst, wirst du sterben. Was ist gestorben? Die Beziehung zu Gott. Das Leben aus Gott, die Fähigkeit in der Gegenwart Gottes zu sein, das Verlangen, Gott wohl zu gefallen, das ist gestorben. Und hier heißt es, wenn ihr durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, werdet ihr leben. Die Sache mit der Sünde kannst du auf einen Punkt reduzieren. Entweder du bringst die Sünde um oder die Sünde bringt dich um. Wenn dir das klar ist, bist du bereit zu kämpfen. Solange du denkst, naja, komm, das ist ein bisschen krass. Also du, ich krieg das irgendwie noch anders hin. Darum sagt Paulus, irrt euch nicht. Wir möchten uns so gerne irren. Wir glauben, das trifft auf alle zu, bloß nicht auf uns. Und du bist keine Ausnahme. Was Gott sagt, gilt dir. Wenn du dich der Sünde hingibst, die Sünde wird dich herausreißen aus der Beziehung mit Gott, aus der Beziehung mit deinen Geschwistern, aus der Beziehung der Gemeinde. Sie wird dich herausreißen. Sie wird. Wenn du das glaubst, sagst du, okay, danke. Jetzt werde ich kämpfen. Und ich will dir sagen, auch wenn es Wochen oder sogar ein paar Monate dauert, sei entschieden und sag, ich werde alle Unreinheit aus meinem Leben herausbekommen. Alle. Alle. Ich werde nichts mehr dulden. Du kannst nicht drei Viertel irgendwie und einen Teil, den du nicht so schlimm findest, lassen. Das ist, warum Drogentherapie nicht funktioniert, solange die Jungs noch rauchen. Wenn du sie freisetzen willst, ist Schluss mit Nikotin. Sie können nicht weiter rauchen und werden von Heroin frei. Das funktioniert nicht. Und du kannst nicht sagen, also ein Teil von Sünde, der nicht so schlimm ist, das können wir noch behalten. Entweder oder. Entweder die Sünde bringt dich um oder du bringst sie um. Dann ist doch die Antwort ganz einfach. Okay, wenn das die Option ist, dann weiß ich, was ich zu tun habe. Ich hole mir Kraft, ich hole mir Ermutigung, ich hole mir Hilfe und ich lerne, den Lebensstil zu leben, den Gott in seinem Wort beschreibt. Und ich sage es noch einmal, Reinheit oder Freiheit von der Unreinheit ist nichts anderes als Brennen für Jesus. Auf einem heißen Ofen sitzen keine Fliegen. Eine tiefe Weisheit von unserem geschätzten Bruder Bonke. Auf einem heißen Ofen sitzen keine Fliegen. Sei du heiß für Jesus und du musst nicht ständig irgendwie von irgendwelchen Dingen umschwirrt sein, sondern du lebst in der Sphäre Gottes, du lebst in Reinheit, in Klarheit. So das Gebot Gottes ist, lebe im Geist, brenne im Geist, werde feurig, werde eifrig, werde motiviert. Und das hat nichts mit Temperament zu tun. Sagt, ich bin nun mal nicht so italienisch wie manche hier, ich bin mehr so berndeutsch und ein bisschen langsam. Eifer hat nichts mit deinem Naturell zu tun. Gott hat Eifer und er wohnt in dir und er wird in dir den Eifer wecken, auch wenn du mehr so ein ruhiger Vertreter bist. Das hat damit überhaupt nichts zu tun, sondern es ist ein brennendes Verlangen Gottes, in dir das Bild Jesu hervorzubringen. Und damit kooperierst du und du machst Raum und du lebst in seiner Gegenwart. Titus Kapitel 2. Und da sehen wir, Vers 11, die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen. Bist du ein Mensch? Ja. Dann ist Gnade gekommen und diese Gnade bringt dir Heil und Reinheit in deiner Fantasie, in deinen Gedanken und in deinem Verhalten ist ein Teil des Heils. Es gehört dir. Und die Gnade ist erschienen und sie bringt dir Heil und sie unterweist uns, trainiert uns. Das ist, was das bedeutet. Sie diszipliniert uns, sie trainiert uns. Was lehrt uns die Gnade? Das ist der Heilige Geist, der Geist der Gnade. Was lehrt uns die Gnade? Dass wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Bevor wir lernen oder um zu lernen, besonnen und gerecht und gottesfürchtig zu leben, müssen wir lernen, zu schönen, verbotenen Gefühlen Nein zu sagen. Begierden sind schöne Gefühle. Und es gibt weltliche Begierden, die sind sehr schön, aber zerstörerisch. Und du schaust sie jetzt an mit deinem erneuerten Denken und du sagst, das fühlt sich schön an, aber ich weiß, wo ich lande, wenn ich dem nachgehe. So, durch das Wort Gottes verliert das Ding seine Faszination. Es ist immer noch ein Gefühl, aber es ist nicht mehr so stark, weil du schaust dahinter und du weißt, was das Kleingedruckte ist und wie die ganze Geschichte enden wird und wie du wieder im Jammertal sein wirst. Und du lebst, weil du Gott suchst am Morgen, weil du voll bist des Wortes Gottes. Du lebst im Licht, du lebst in der Gegenwart Gottes. Und dann kommen die Angebote vom Fernsehen, vom Internet, auf der Straße, was weiß ich, wo die herkommen. Die kommen einfach. Und du siehst sie kommen, bevor du Ja gesagt hast. Das ist die Gnade Gottes. Du lernst im Licht Gottes zu leben und du siehst Versuchungen nicht länger nur im Rückspiegel, wo du schon reingefallen bist und wo du schon wieder versagt hast, sondern du siehst Versuchung als ein Angebot zur Sünde. Versuchung ist nicht Sünde. Versuchung ist eine Einladung zur Sünde. Und wenn du lernst, im Licht Gottes zu leben, voll des Heiligen Geistes zu sein, Epheser 5,18, werdet immer wieder voll des Geistes, loben, preisen, geistliche Lieder singen, das Wort Gottes reichlich in sich wohnen lassen. Das sind Dinge, die du tust, um voll des Geistes zu sein. Und dann lebst du im Licht, im Alltag. Und dann kommt das Angebot. Und du siehst es kommen und du weißt, aha, da ist die Einladung. Aber ich habe eine Wahl. Es gibt Zeit genug, eine Wahl zu treffen. Du wirst nicht mehr überrumpelt von der Sünde, sondern da ist zwischen dir und der Sünde eine Distanz und du kannst eine Wahl treffen. Der Heilige Geist ist da und er sagt dir, du könntest jetzt darauf eingehen und du weißt, wie das Ende sein wird. Und du bist wieder im Jammertal. Aber du kannst Nein sagen und dich abwenden und dich dem Reinen, dem Schönen, dem Guten, dem Heiligen zuwenden. Wähle das Leben. Und du gebrauchst deine Autorität und sagst dem Gedanken, sagst der Fantasie, sagst dieser Einladung, nein, ich willige nicht ein. Ich wende mich ab und ich fülle mich mit dem, was wahr ist, was gut ist, was rein ist, was schön ist. Und so lernst du zu herrschen. So lernst du zu schönen Gefühlen, von denen du weißt, dass sie dich zerstören werden, Nein zu sagen. Du lernst zu widerstehen. Verleugnen heißt, Nein zu sagen. Jesus wurde von Petrus verleugnet. Petrus hat Jesus verleugnet. Was hat er gesagt? Ich kenne den nicht. Das ist Verleugnen. Das sündige Angebot kommt und du sagst, ich kenne es nicht mehr. Fertig. Früher ja, aber jetzt nicht mehr. Ich bin ein neuer Mensch. Ich gehe den geraden Weg. Ich bewahre mich rein. Ich lebe im Licht. Ich willige nicht mehr ein in jedem Mist, der mir angeboten wird. Ich bestimme selber, was ich tun will. Und ich habe bestimmt, ich will rein leben. Halleluja. Halleluja. Lerne zu herrschen. Gott gibt dir Gnade zu herrschen. Römer 5,17, wenn wir die Gabe der Gerechtigkeit empfangen. Das Blut Jesu macht uns rein von Schuld, von Schuldgefühle, rein von der Erinnerung, rein von der Anklage, los vom bösen Gewissen, sagt der Hebräerbrief. Das Blut Jesu gibt uns Gerechtigkeit. Wir sind gerecht, als hätten wir nie gesündigt. In diese Reinheit musst du kommen, dass du weißt, so sieht mich Gott und das ist die Realität. Egal wo ich herkomme, ich habe meinen Schlussstrich gezogen, ich bin jetzt fertig mit dem Zeug, ich lebe in Reinheit und Gott schaut mich an, als hätte ich nie gesündigt. Das ist die Gerechtigkeit Christi. Und die wird etabliert in deinem Innern durch Bekenntnis. Du bekennst, dass du gereinigt bist. Du bekennst, dass dir vergeben ist. Du bekennst, dass Christus deine Gerechtigkeit ist. Du bekennst, dass du durch das Blut Jesu nahe geworden bist zu Gott. Du musst Wahrheiten, die Gott dir gibt, bekennen und durch Bekennen hinein schreiben lassen in dein Herz. Das ist der Weg, wie du in eine neue Freiheit kommst. Und dann kannst du Angebote ignorieren und dich abwenden. Und es wird so viel leichter sein, Nein zu sagen. Und je mehr es eine Gewohnheit wird, die falschen Angebote abzuwehren und Nein zu sagen, umso stärker wirst du dich im Sieg etablieren. Und der Tag wird kommen, wo Sieg das Normale ist und wo die Zeiten, bis du wieder gefallen bist, immer größer werden. Du bist wie ein Sportler, du trainierst und du stellst immer neue Bestzeiten auf. Halleluja. Sagst, früher hat es 3 Tage gehalten, jetzt hält es schon 3 Monate, wunderbar. Vor kurzem in einem Gottesdienst ein junger Mann kam und sagte, du warst bei uns und du hast mir diese Dinge gelehrt, ich habe das alles getan. Ich war wirklich über, ich weiß jetzt nicht mehr, wie viele Jahre er gesagt hat, aber es waren über 10, schwerst abhängig von Pornografie. Er sagt, ich habe diese Dinge getan und zum ersten Mal, solange ich denken kann, war ich frei. Und das ging, weiß nicht, was er gesagt hat, 4, 5 Monate war ich frei. Und dann bin ich nicht achtsam gewesen und dann habe ich das Zeug wieder zurückgeholt. Und jetzt bin ich wieder im Loch und ich bin besiegt und die Sünde macht mit mir, was sie will. Was soll ich jetzt machen? Ich sage, habe ich richtig verstanden? Du warst 18 Jahre abhängig von Pornografie, dann hast du getan, was das Wort Gottes sagt und dann warst du für Monate frei zum ersten Mal. Ja, genau. Ich sage, weißt du was? Dann tust du jetzt, was du in diesen Monaten getan hast. Und weiter geht's. Was wir tun ist, wir geben nach, lassen uns überrumpeln von der Sünde, dann lassen wir uns verdammen und dann sagen wir, na ja, jetzt brauche ich auch nicht mehr aufzustehen, jetzt ist egal. Der Gerechte fällt 7-mal und steht wieder auf. Und wenn du in diesen Dingen drin warst, es ist nicht realistisch nach einer solchen Botschaft, du gehst nach Hause und du wirst nie wieder einen Rückfall haben. Das ist nicht realistisch. Setz dich nicht unter Druck, verlange nicht Unmögliches von dir, sondern sag, Gott geht mit mir, Gott lehrt mich zu überwinden. Es ist ein Prozess, da ist Gnade Gottes. Und Gott weiß, wenn du da jahrelang in dieser Verseuchung deiner Fantasie drin warst. Es geht nicht an einem Tag, aber es geht. Es geht. So krempel die Ärmel hoch und sag, ich werde es machen. Ich werde in Reinheit gehen. Ich gehe in Freiheit. Ich laufe nicht mehr am Sonntag mit diesem komischen Gefühl, wo ich denke, alle wissen, was ich nachts mir angeschaut habe. Ja, so geht's diesen Leuten, die denken, oh weia, wenn jetzt ein Wort der Erkenntnis kommt und mich hier enttarnt vor allen. Und dann muss man ganz hinten sitzen, am Notausgang. Und möglichst niemand in die Augen schauen. Man kommt nach Anfang der Veranstaltung und geht am besten schon vor Ende, damit niemand sagt, Bruder, wie geht's dir? Ja, und man muss niemand in die Augen schauen. Und das alles hört auf und du kommst in ein gutes Gewissen. Und du kannst jedem sagen, ich war gebunden, aber ich bin frei. Jesus ist mit mir. Die Gnade ist da. Die Gnade trainiert mich und diszipliniert mich. Ich bin ein Sportler. Ich stelle neue Bestzeiten auf. Halleluja. Neue Bestzeiten. Und die Zeiten des Sieges werden immer ausgedehnter. Und die Abstürze werden immer weniger und immer weniger gravierend. Und das Ding geht aus deinem Leben heraus. Aber es kostet dich ein bisschen Disziplin. Es kommt nicht durch Handauflegung. Leider nicht. Das wäre schön. Da würden wir jetzt einen Aufruf machen. Alle kommen nach vorne, wir legen Hände auf und damit ist gut. Nein, du hast dir zugelassen, in dieser Weise zu leben. Und jetzt musst du lernen, anders zu leben. Alles beginnt in den Gedanken. Wer seine Gedanken nicht unter Kontrolle hat, hat seine Fantasie nicht unter Kontrolle. Wer seine Fantasie nicht unter Kontrolle hat, wird seine Worte nicht unter Kontrolle haben und wird seine Taten nicht unter Kontrolle haben. Es beginnt in den Gedanken. Und da füll dich mit Wahrheit. Komm aus der Lüge heraus. Die Lüge, die sagt, ach, das ist schon so lange, du kannst es nicht. Und außerdem ist es auch gar nicht so schlimm. Rede zu dir selbst die Wahrheit. Das ist das Allererste. Die Wahrheit in Liebe sprechen. Nicht eine verdammende, niederknallende Wahrheit, sondern eine Wahrheit voller Gnade. Und so wirst du Mut bekommen. und wirst dich freuen über Erfolge und wirst immer klarer werden und immer gerader werden. Und das wünsche ich jedem Einzelnen hier. Und die Zeit ist da, dass die Heiligkeit und die Reinheit Gottes aufgerichtet wird in der Gemeinde. Und wir haben Vollmacht, Menschen freizusetzen, Menschen zu befreien von dieser Plage der Unreinheit. Und die Gemeinde wird ein Haus der Befreiung, ein Haus der Heilung, ein Haus der Wiederherstellung. Und Leute, die völlig verseucht und verdreht sind von der Welt, kommen hierher und wir werden sehen, innerhalb von wenigen Monaten, ein, zwei Jahren, werden das prächtige, herrliche, wunderbare, gut ausschauende Menschen, die in Reinheit leben. Und nicht mehr sich selber ablehnen und sich selber hassen müssen. Wer in Abhängigkeit ist, ob das Pornografie ist, ob das Selbstbefriedigung ist oder ob das Drogen ist oder irgendetwas anderes, ein fürchterlicher Nebeneffekt von Abhängigkeit ist, du fängst an, dich zu hassen. Du fängst an, dich zu hassen. Und den Hass, den du hast gegen dich selbst, projizierst du auch auf Gott, wenn du gläubig bist. Das ist ein Gefängnis. Und die Wahrheit macht frei. Wir bleiben in der Wahrheit. Wir schauen, wie Jakobus das sagt, in den Spiegel des Wortes und wir bleiben dabei. Das Wort ist ein Spiegel und da steht, wie Gott über dich denkt. Und wenn du anfängst, das zu praktizieren, du denkst vielleicht, oh, wenn Gott wirklich wüsste, was mit mir los ist, er würde sowas nie schreiben. Gott sagt, ich weiß, was ich in dich hineingelegt habe. Ich kenne die Kraft von Golgatha. Ich weiß, was mein Sohn getan hat. Die Macht der Sünde ist gebrochen. Sagt, ja, scheinbar bei mir hat es nicht funktioniert. Hör du auf Gott und nicht auf deine Gefühle. Änder die Sichtweise von dir selber. Schau in den Spiegel des Wortes und bleibe dabei. Und das Wort, sagt Jakobus, ist das vollkommene Gesetz der Freiheit. Du bist nicht gerufen, in der Knechtschaft von Sünde zu bleiben, sondern du bist zur Freiheit berufen, du bist zur Heiligung gerufen, du bist zur Reinheit berufen, du bist gerufen zu spüren, zwischen meinem Gott und mir ist nichts dazwischen. Ich habe Gemeinschaft und sein Angesicht leuchtet über mir. Und das wünsche ich jedem Einzelnen hier heute Abend. Und ich hoffe, dass du das so aufnimmst und nicht irgendwie denkst, ja, du bist jetzt abgeschrieben. Gott schreibt niemanden ab, niemanden. Lass uns aufstehen. Und lass uns zu diesem guten Gott kommen und lass uns ehrlich sein. Und lass uns ihm sagen, wo wir Hilfe brauchen, aber auch ihm sagen, was wir ihm vertrauen wollen. Wir können sagen, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich wähle, dir zu vertrauen. Ich wähle, dass die Kraft von Golgatha auch mir gilt. Ich kann aus den Sündenketten rauskommen. Ich kann in die Freiheit kommen. Ich kann in die Reinheit kommen. Vater, danke für das, was du getan hast durch deinen Sohn. Danke, dass du die Sünde auf ihn gelegt hast, damit wir die Gerechtigkeit werden können, damit wir dir nahe sein können, damit wir in die Freiheit kommen können, damit wir alle Kraft empfangen zu herrschen. Danke, dass du jeden Einzelnen ausgestattet hast, zu herrschen im Leben und nicht beherrscht zu werden. Und ich bete, dass das um sich greift wie ein Lauffeuer. Wir wollen Gott verherrlichen. Wir wollen zeigen, dass man nicht verklemmt sein muss, wenn man nicht die ganzen Dinge der Welt mitmacht. Wir wollen zeigen, dass man in Reinheit mit einem guten Gewissen leben kann, ohne verkniffen oder altmodisch oder komisch zu sein. Wir wollen zeigen, dass Gott gut ist. Wir leben, um zu zeigen, wir haben einen herrlichen Erlöser. Erkläre, ich gebrauche mein Leben, um zu beweisen, Golgatha ist real. Die Macht der Sünde ist gebrochen. Egal wie viel ich davon jetzt sehe, ich werde alles sehen. Die Macht der Sünde ist gebrochen. Und mein Leben ist dazu da, das zu beweisen. Ich kann gerade leben, weil Gott mit mir ist. Und weil sein Leben stärker ist als die Finsternis. Halleluja, Halleluja. Ich danke dir, Herr. Ich setze das frei, einen Eifer nach Reinheit, einen Eifer, dir mehr zu gefallen, einen Eifer, im Licht zu leben, ein Verlangen aus der Dunkelheit, aus dem Versteck, aus dem Doppelleben herauszukommen, ein Verlangen, das gute Gewissen zu genießen, ein Verlangen, alles zu nehmen und in Anspruch zu nehmen, was du uns anbietest. Halleluja. Und lass das ein Ort sein, wo viele, viele Menschen kommen, die gebunden sind in Sündenketten und werden hier frei werden, weil das Licht scheint und sie sehen die Bosheit, die Täuschung und das Gefängnis und sie sehen die Gnade. Sie sehen beides. Sie sehen ihren Zustand und sie sehen, dass du eine Antwort hast und dass du die Antwort bist. Oh, dafür segne ich jeden Einzelnen. Und ich danke dir für die Macht deines Wortes. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Danke, Herr. Halleluja, Halleluja. Vielleicht eins noch, wenn du die Entscheidung getroffen hast, weil dich das betrifft, du sagst, ich werde jetzt aufstehen, ich lasse das nicht weiterlaufen, ich komme in Klarheit, ich komme in Reinheit. Triff jetzt eine Entscheidung. In den nächsten Tagen wirst du deinen Hauskreisleiter oder eine andere geistliche Person deines Vertrauens in der Gemeinde aufsuchen, wirst diese Dinge auspacken, wirst Sünde bekennen, wirst es ans Licht bringen und wirst dort in Verbindlichkeit kommen und wirst Hilfe, die dir angeboten wird, in Anspruch nehmen. Mach das fest, dass du jemanden mit einbeziehst. Aus der Leiterschaft, Hauskreisleiter oder wie auch immer, Jugendleiter oder wie auch immer, wie das passt. Und sag, ich mache ganze Sache. Jetzt ist Schluss mit dem Doppelleben. Jetzt ist Schluss mit dem Geheimnis. Jetzt ist Schluss mit dem Versteckspiel. Ich komme ans Licht. Halleluja. Halleluja. Wer seine Sünde bekennt und lässt, dem wird es gelingen. Halleluja. Gott schenkt Gelingen dem Aufrichtigen. Amen. 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 Danke, dass ihr zugehört habt. Das war ein bisschen länger heute, aber das war die absolute Kurzform. Kürzer ging's nicht. Ihr habt's überstanden. Super. Seid gesegnet. Danke.